Die USA sind wirtschaftlich eine der erfolgreichsten Nationen der Welt, aber komischerweise sind sie nicht in der Lage, irgendeinen vernünftigen Kanzler, hätte ich beinahe gesagt, Präsidentschaftskandidaten aufzustellen. Und das ist eine ganz verrückte Sache eigentlich, und ich bin auch häufiger mal gefragt worden, ob da vielleicht irgendeine Systematik dahinter steht. Und genau das möchte ich mit Ihnen in diesem Video besprechen. Da steht nämlich tatsächlich eine Systematik dahinter, denke ich zumindest, und die möchte ich Ihnen hier zeigen in Form eines spieltheoretischen Modells. Vielleicht vorab, was ich hier normalerweise auf meinem Kanal mache, das sind tatsächlich spieltheoretische Modelle, weil letzte Zeit bin ich so ein bisschen manchmal davon weggekommen und habe so allgemeine Wissenschaftskommunikation gemacht, aber hier geht es im Allgemeinen um Strategien, Spieltheorie eben, lauter solche Sachen, und da möchte ich jetzt mal wieder so ein bisschen sozusagen zu dem Kern meines Kanals zurückkommen, indem ich hier einfach über diese eine Sache Ihnen ein Modell vorstelle. Wenn Sie das interessiert, gerne abonnieren, ja, ich mache das hier jede Woche. Was Sie vielleicht auch vorab erstmal mit bedenken sollten, es geht hier nicht darum, dass ich irgendwelches Kandidatenbashing betreiben möchte oder so etwas. Und alles, was ich im weiteren Verlauf über das eigentliche Modell sage, das ist dann abstrahiert von den Kandidaten, die wir tatsächlich haben. Aber vielleicht nur, dass wir es ungefähr einordnen können. Ich glaube, wir sind uns relativ einig darüber, dass mal völlig unabhängig von der politischen Ausrichtung der beiden Kandidaten es in beiden Fällen sicherlich welche gegeben hätte, die genau die gleiche politische Ausrichtung inhaltlich besser hinkriegen. Ja, also Trump ist einer, der völlig chaotisch agiert, der nicht richtig mit anderen kooperieren kann, der letztlich auch Porzellan zerschlägt und damit die Position der USA im Ausland verschlechtert. Also man könnte seine Positionen inhaltlich, wenn man die dann haben möchte, sicherlich durch jemand anders vertreten lassen, der solche Fehler nicht macht. Und bei beiden, glaube ich, ist auch vollkommen klar, dass der inzwischen ganz offensichtliche Zeichen von Demenz zeigt. Also es gibt ja immer wieder Videos, wo er irgendwie während irgendwelcher Staatsbesuche und so letztlich herumvagabundiert, von anderen Staatsoberhäuptern eingefangen werden muss, weil er irgendwie in eine falsche Richtung guckt und solche Sachen, wo er wie versteinert dasteht, plötzlich eine Hand in einer merkwürdigen Position hat und so. Also wie auch immer, da glaube ich, ist relativ klar, dass das Ganze, naja, sagen wir mal, nicht ganz so gelaufen ist, wie man sich das vorstellt. Und jetzt muss man sich fragen, was ist das Ganze eigentlich? Ja, also wo kommt das her? Und das möchte ich hier einfach mal darstellen als ein Spiel der Hintermänner. Ja, Sie müssen sich vorstellen, solche Kandidaten kommen hier nicht einfach aus dem luftleeren Raum nach oben, sondern es gibt ja davor parteiinterne Auswahlverfahren. Und es gibt dort einfach Leute, die letztlich davon profitieren, wenn der eigene Kandidat Präsident wird. Und die haben eine gewisse Filterfunktion. Und was ich jetzt hier machen möchte in dieser Spielmodellierung, von der ich hier spreche, da möchte ich über diese Hintermänner sprechen. Ja, das heißt also, wir gucken jetzt gar nicht mehr die Kandidaten uns selber an, sondern wir gucken uns jetzt die Hintermänner an und gucken uns an, in welcher Entscheidungssituation die eigentlich drinstecken. Ich habe dafür mal ein paar Sachen vorbereitet, die ich Ihnen hier einblenden möchte, damit Sie ein paar Sachen sehen, wie das Ganze funktioniert. Das Erste, was wir machen müssen, ist, dass wir uns mal überlegen, wie sind eigentlich die Auszahlungen an diese einzelnen Spieler. Ja, also wir haben jetzt die Spieler einmal auf der, ich nenne das einfach Spieler R, ja, und Spieler D. Das sind die Hintermänner, die da sind. Und die erste Überlegung, die wir haben müssen, ist die Auszahlungen an diese einzelnen Spieler. So, gucken wir uns das Ganze an. Die Auszahlung an einen solchen Hintermann hängt davon ab, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der eigene Kandidat, der eigene Präsidentschaftskandidat, am Ende auch gewählt wird. Ja, wenn der gewählt wird, dann haben diese Hintermänner danach mehr Einfluss. Und das ist ja das, was sie haben wollen. Und es gibt zwei Größen in dieser ganzen Geschichte. Es gibt nämlich einmal die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kandidat gewählt wird. Das habe ich hier einfach mal dargestellt mit dem Parameter P. Und es gibt die Auszahlung, die erfolgt an diese Hintermänner, die ich jetzt einfach mal als eine gesamte Gruppe nehme. Das sind sie natürlich auch nicht, aber irgendwelche Vereinfachungen müssen natürlich immer sein. Also an die Hintermänner, die kriegen dort eine Auszahlung in Höhe von A. Und dieses P, also die Eintrittswahrscheinlichkeit, mal dem A, mal der Auszahlung, die die dann kriegen, wenn der eigene Kandidat gewählt wird, das ist der Nutzen dieses Spielers. Ja, wir sprechen in der Spieltheorie immer von den Auszahlungs- oder Nutzenauszahlungen. Ja, das ist am Ende das, was die einzelnen Spieler maximieren wollen. Und jetzt sehen Sie schon, unter normalen Bedingungen ist es so, dass die Hintermänner eben einen bestimmten Einfluss haben. Also dieses A ist mehr oder weniger konstant. Wir gucken uns das gleich nochmal genauer an. Aber die können die Wahrscheinlichkeit beeinflussen, mit der der eigene Kandidat gewinnt. Und diese Wahrscheinlichkeit, mit der der Kandidat, der eigene, gewinnt, ist umso größer, je besser der geeignet ist. Ja, das ist sozusagen erstmal der Normalfall, den man hat. Und ich glaube, das ist relativ unstrittig, wenn ich das mal so darstelle. Gucken wir uns jetzt einfach mal genauer an, wie der Zusammenhang ist zwischen der Stärke eines Kandidaten und der Auszahlung, die an diese Hintermänner erfolgt. Ja, also je nachdem, wenn der am Ende tatsächlich auch gewählt wird. Ja? Also wir gehen davon aus, ein bestimmter Präsidentschaftskandidat wurde gewählt und wir gucken uns jetzt an, wie ist diese Auszahlung, die später zu gewichten ist mit der Wahrscheinlichkeit, ja, wie groß ist diese Auszahlung, gegeben die Stärke des jeweiligen Präsidentschaftskandidaten. Und da gucken wir in dieser Kurve, die ich Ihnen hier zeige, einfach mal auf die rechte Seite, also den unteren rechten Bereich. Und dort sehen Sie, dass die Stärke des Kandidaten nur noch relativ kleinen Einfluss darauf hat, wie groß der Einfluss der Hintermänner sein wird. Das ist nicht weiter verwunderlich. Also der Einfluss ist natürlich vorhanden, gar keine Frage. Aber die Änderung dieses Einflusses ist nicht mehr ganz stark davon abhängig, wie stark oder schwach dieser Kandidat ist. Ja, also gibt es einen gewissen Einfluss, aber halt nicht übermäßig stark. Ja? Wenn Sie jetzt immer zu immer schwächeren Kandidaten übergehen, dann sehen Sie, dass dieser Zusammenhang nicht linear ist. Also das bedeutet, wenn die Kandidaten immer schwächer werden und am Ende trotzdem Präsident werden, dann steigt der Einfluss dieser Hintermänner überproportional an. Ja, das ist nicht einfach eine Gerade, die da hochgeht, sondern die steigt überproportional an, weil die dann im Grunde genommen selber regieren. Also stellen Sie sich vor, Sie haben tatsächlich einen dementen Präsidenten, dann ist klar, dass derjenige, der den Präsidenten steuert, der eigentliche Präsident ist und der Präsident selber ist ja nur noch eine reine Marionette. Ja, also das ist letztlich die Überlegung, die dahinter steht. Und diese Kurve ist sozusagen das kritische Element von der Theorie, die ich Ihnen jetzt gerade erzähle. Ja, also das ist der kritische Zusammenhang, dass wir diesen nichtlinearen Zusammenhang haben zwischen Stärke des Kandidaten und Auszahlung an die Hintermänner. Und jetzt gucken wir uns mal den Normalfall an. Der Normalfall ist der, dass ein starker Kandidat aufgestellt wird. Das ist das, was wir in diesem unten rechten Bereich haben, dieser grüne Bereich. Und in dem Bereich dieser fähigen Kandidaten, wie ich das jetzt einfach mal genannt habe, da ist eben das, was ich eben schon erklärt habe, da haben Sie einen gewissen Einfluss der Stärke, aber keinen besonders starken Einfluss von dem Kandidaten. Also mit anderen Worten, die Hintermänner haben was zu sagen, aber bei starken Kandidaten, naja, ist das eben begrenzt und ist jetzt auch nicht sozusagen weltbewegend. In dem roten Bereich, da auf einmal ist es so, dass eben diese Nichtlinearität voll zuschlägt. Das heißt also, wenn Sie einen sehr schwachen Kandidaten haben oder vielleicht sogar einen dementen Kandidaten, dann auf einmal ist der Einfluss der Hintermänner besonders stark geworden. Und wir müssen jetzt sehen, dass das, was ich Ihnen bisher erklärt habe, im Grunde genommen reine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist. Also wir tun so, als würden wir dieses Spiel oder als würden die Hintermänner dieses Spiel einfach gegen eine Wahrscheinlichkeitsverteilung spielen. Das ist klassische Entscheidungstheorie, wenn Sie so wollen. In der Spieltheorie geht man letztlich einen Schritt weiter und überlegt sich, was passiert denn eigentlich, wenn die anderen auch noch mitspielen bei der ganzen Sache. Und wenn Sie mal ganz kurz vorab überlegen, dann werden Sie feststellen, dass dieses P, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der Kandidat gewählt wird, natürlich nicht nur von dem eigenen Kandidaten abhängt, sondern auch von dem anderen Kandidaten. Und das also alles wissend, dann kommen wir jetzt zu dem Spiel der Hintermänner, wie ich das mal genannt habe. Und da gibt es also auch nach wie vor unsere beiden Spieler, ja, den Spieler R, das ist sozusagen der, den wir bisher betrachtet haben. Und es gibt den Spieler D, den wir jetzt mal als Spieler mit einführen, aber die Auszahlung noch nicht von dem betrachten. Ja, also die ganzen Auszahlungen, von denen ich jetzt spreche, sind immer noch die Auszahlungen an den Spieler R, an diesen Zeilenspieler. Und der Zeilenspieler kann jetzt also zwischen zwei verschiedenen Kandidaten wählen, ja, zwischen einem starken und einem schwachen. Das können natürlich mehr Kandidaten sein, aber am Ende wird sozusagen runtergebrochen. Das werden ja immer weniger bei diesen amerikanischen Auswahl. Und das heißt, wir haben also entweder in dem Diagramm, was ich vorher hatte, den grünen oder den roten Bereich. Ja, der grüne Bereich sind die starken und der rote Bereich sind die schwachen Kandidaten. Und der andere Spieler, der Gegenspieler, der hier die Spalten kontrolliert, der kann ebenfalls zwischen einem starken und einem schwachen Kandidaten wählen. Und jetzt nehmen wir mal den vielleicht aus der Vergangenheit bekannten Normalfall, dass beide einen starken Kandidaten aufstellen. Also einen, bei dem man sagen würde, ja, der ist im Amt gewachsen und der kann auch den Wahlkampf richtig machen und tritt danach auch einigermaßen vernünftig auf, schwächt nicht die ganze Nation, hat keine komischen Ausfälle, lauter solche Sachen. Ja? Dann wissen wir ja, ist die Auszahlung, jetzt wieder in unseren Zeilenspielen, ist das, was wir am Anfang schon hatten, P mal A. Also P ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass er unter diesen Bedingungen gewählt wird, der eigene Kandidat, der starke Kandidat. Und A ist das, was die Hintermänner an Auszahlung bekommen, sollte er denn am Ende der Präsident werden. Wie sieht die ganze Sache eigentlich aus, wenn sich der Zeilenspieler, also der Spieler R, hier entscheidet, einen schwachen Kandidaten aufzustellen? Dann wissen wir, dass gegenüber dem Zustand von vorher die Wahrscheinlichkeit runtergehen wird, dass er gewählt wird. Also stellen wir uns vor, der andere Spieler hat nach wie vor einen starken Kandidaten aufgestellt. Wir jetzt als der Zeilenspieler entscheiden uns, einen schwachen Kandidaten aufzustellen. Dann wissen wir, dass die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der eigene Kandidat gewählt wird, dass die auf einmal sehr gering wird. Im Gegenzug dazu geht natürlich die Einflussmöglichkeit, die wir haben, sollte der eigene Kandidat gewählt werden, hoch. Also das heißt, P geht runter, A geht hoch. Ja, wir können also genau vorhersagen, welche Richtung das abweicht. Gucken wir uns aber erstmal noch die andere Sache an, nämlich den Fall, wir wählen einen starken Kandidaten und der andere wählt einen schwachen Kandidaten. Dann wissen wir ja, die Einflussmöglichkeiten A also das, was wir für die Einflussmöglichkeiten bekommen, die bleiben gleich wie im anderen Fall auch. Nur ist jetzt die Wahrscheinlichkeit größer, dass der eigene Kandidat gewählt wird, weil wir ja jetzt einen starken aufgestellt haben und die anderen einen schwachen. Ja, das ist das Feld oben rechts in dieser Tabelle. Ja, das heißt also, dass der Wert P, Wahrscheinlichkeit für das Gewähltwerden des eigenen Kandidaten geht hoch, Einflussmöglichkeiten bleiben danach gleich. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, dass beide Seiten schwache Kandidaten aufstellen. Ja, was passiert jetzt? Jetzt wissen wir, ist die Wahrscheinlichkeit wieder ungefähr gleich, wie sie am Anfang auch war. Ja, wir gehen davon aus, beide Parteien sind sozusagen ungefähr gleich stark. Auf der anderen Seite wissen wir aber, dass wenn jetzt der eigene Kandidat gewählt wird, und er ist ja ein schwacher Kandidat, dann geht die Einflussmöglichkeit der Hintermänner hoch. Das heißt also, dieses A steigt in dem Fall an. Ja, das können wir also relativ genau vorhersagen, was in solchen Fällen passiert. Und jetzt vergegenwärtigen wir uns einfach nochmal, wie eigentlich der Zusammenhang war. Und dann stellen wir fest, wir haben diese Kurve, die ich nicht ganz am Anfang schon einmal gesagt habe, diese nichtlineare Kurve. Und wenn wir jetzt mal in der linken Spalte bleiben, dann wissen wir, dass wenn die andere Partei einen starken Kandidaten aufstellt und wir statt des starken einen schwachen Kandidaten nehmen würden, dann heißt das, dass diese Wahrscheinlichkeit P sehr stark runtergeht. Aber zugleich wird es sozusagen kompensiert, ja, dadurch, oder es kann theoretisch kompensiert werden, dadurch, dass unsere als Hintermänner Auszahlung hochgeht, weil es ja ein schwacher Kandidat wird. Aber leider ist der Effekt jetzt stärker des Nicht-Gewählt-Werdens, wahrscheinlich Nicht-Gewählt-Werdens, als die Einflussmöglichkeiten, die die Hintermänner haben könnten. Ja, das heißt also, dieses Absacken von P, die Wahrscheinlichkeit dafür, dass der eigene Kandidat gewählt wird, weil die so stark runtergeht, kann das nicht kompensiert werden durch das, was die Hintermänner an Mehrertrag bekommen würden, wenn er denn gewählt würde. Die Wahrscheinlichkeit ist einfach zu gering, dass dieser Kandidat gewählt wird. Das ist der Grund, weshalb wir in der linken Spalte relativ sicher sagen können, dass das obere Feld zu einer höheren Auszahlung für die Hintermänner führt als das untere Feld. Ja, also das heißt, wenn die anderen starken Kandidaten aufstellen, dann sollten wir selber auch einen starken Kandidaten aufstellen. Jetzt gucken wir uns an, was passiert eigentlich, wenn der andere einen schwachen Kandidaten aufstellt. Und wir gehen jetzt mal davon aus, dass beide Spieler im Bereich des Grünen, also im grünen Bereich sind, ja, im Bereich der sozusagen guten Spieler sind. Also wir nehmen zwar einen schwächeren Kandidaten, aber wir nehmen einen Kandidaten, der eben, etwas schwächer ist als der andere, aber trotzdem erstmal noch okay. Also wir haben keinen Dementen oder sowas jetzt mit in der Sache dabei. Ja. Was wir jetzt haben, ist, wir müssen also in der rechten Spalte nachgucken. Und wir stellen hier fest, dass wir sagen müssen, ja, wenn wir einen starken Kandidaten aufstellen und die anderen einen akzeptablen, schwachen, ja, dann geht die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wir am Ende unseren Kandidaten durchbekommen. Die Einflussmöglichkeiten auf den sind natürlich geringer, als wenn es ein eigener schwacher Kandidat wäre. Aber nichtsdestotrotz ist es so, dass wir sagen können, dieses P geht deutlich mehr hoch, als im anderen Fall das A hochgehen würde. Ja, nämlich, wenn wir auch einen schwachen Kandidaten aufstellen würden, dann würde zwar unser A hochgehen, wir uns aber in dem grünen Bereich ist dieser Effekt relativ gering. Ja, das heißt also, für den Normalfall, von dem ich von dem wir normalerweise eben ausgehen sollten, bei Präsidentschaftskandidaten, dass es beide im akzeptablen Bereich, in unserem grünen Bereich sind, wäre es so, dass die obere Strategie die untere Strategie dominiert. Also das heißt, egal, was die anderen machen, für uns ist es besser, einen starken Kandidaten aufzustellen. Wie gesagt, immer unter der kleinen Nebenbedingung, dass wir uns insgesamt noch in dem grünen Bereich befinden. Ja, also das ist erstmal die Sache, die wir da drin haben. In dem grünen Bereich, in dem Bereich der normalen, akzeptablen oder sozusagen anerkanntermaßen geeigneten Kandidaten, ja, sagen wir mal so. Und da ist es eben eine sogenannte dominante Strategie, einen starken Kandidaten aufzustellen. Dominanz heißt immer, egal was der andere macht, das Dominante ist für uns das Bessere. Ja? Also das können wir relativ gut vorhersagen für den Fall, dass wir in dem grünen Bereich sind. Und jetzt machen wir das Ganze mal so, dass wir in den nichtlinearen Bereich reinkommen. Also stellen Sie sich mal vor, wir haben jetzt auch Kandidaten zur Auswahl, die nicht mehr nur in dem grünen Bereich liegen, sondern wir haben jetzt auch welche zur Auswahl, die in dem roten Bereich liegen können. Ja, also wir haben jetzt tatsächlich etwas, und ich abstrahiere jetzt mal wirklich von der konkreten Situation, greife aber so ein Zitat auf, was ich mal gelesen habe, die einen stellen einen Clown auf und die anderen einen Dementen oder haben zumindest die Möglichkeit dazu. Ja. Und sie könnten aber auch jeweils einen starken Kandidaten verwenden. Ja, also das heißt, wir haben jetzt also eine Abweichung von dem, was wir vorher hatten. Wir kommen aus diesem annähernd linearen Bereich unten rechts raus, kommen in den nicht linearen Bereich rein, und jetzt auf einmal passiert es, dass wir zwar, wenn der andere einen starken Kandidaten aufstellt, die gleiche Situation haben wie vorher. Dann sollten wir auch mit einem starken Kandidaten antworten, weil sonst die Wahrscheinlichkeit, dass unser Kandidat gewinnt, so weit in den Keller geht, dass das nicht kompensiert werden kann durch die erhöhte Auszahlung, die ja dann noch in diesem grünen Bereich liegt. Ja? Wenn aber die anderen einen so schlechten Kandidaten aufstellen, dass er in dieser anderen Funktion, die wir hier haben, im roten Bereich ist, wenn Sie das machen, dann auf einmal steigt die Wahrscheinlichkeit, dass unser schlechter Kandidat gewinnt, steigt er dann plötzlich erheblich an. Das heißt also, wir haben jetzt die Situation, dass wenn Sie sich mal die rechte Spalte angucken, dass dann, wenn wir auf einen dementen Spieler auf der anderen Seite, also dementen Kandidaten, den die vorschlagen, dass wir darauf am besten ebenfalls mit einem, weiß ich, dementen Clown oder sonst was antworten. Ja? Ich bleibe in der abstrakten Welt, ja? Also nicht, dass mir jetzt in den Mund legen, ich hätte mir das komplett zu eigen gemacht. Ja? Also, wir bleiben in dieser abstrakten Welt. Das Erstaunliche ist jetzt aber, dass wenn Sie einen extrem schlechten Kandidaten auf der anderen Seite haben, die beste Antwort darauf ist, ebenfalls einen sehr schlechten Kandidaten aufzustellen, da Sie in dem roten Bereich sind. Ja? Das heißt also, wir haben im Gegensatz zu dem Fall vorher, wenn wir uns nur in dem grünen Bereich aufhalten, haben wir jetzt auf einmal die Situation, dass wir durch diese Nichtlinearität auf einen sehr schwachen Kandidaten der anderen Seite, auf einen inakzeptabel schwachen Kandidaten der anderen Seite, mit einem ebenfalls inakzeptabel schwachen Kandidaten antworten können. Trotzdem die Wahrscheinlichkeit für den Sieg einigermaßen hoch ist, dann aber die Einflussmöglichkeiten der Hintermänner extrem hoch ist und es auf die Art und Weise sich lohnt. Was wir jetzt also sehen ist, dass das Aufstellen eines starken Kandidaten nicht mehr wie vorher eine dominante Strategie ist, sondern es hängt jetzt davon ab, was die andere Seite macht. Und gucken wir uns das Ganze ein bisschen genauer an. Wir sind immer noch bei den ganzen Auszahlungen, die hier drin stehen, bei dem Zeilenspieler, ja, den ich als Spieler R bezeichnet habe. Ich normiere das jetzt einfach mal ein bisschen. Ja. Das heißt, ich schreibe jetzt einfach Zahlenwerte hin, die Sie in gewisser Weise als Rangfolgen interpretieren können. Ich vergebe da aber sozusagen umgekehrte Ränge. Ja. Also je höher, desto besser, aber interpretieren Sie das bitte einfach als Rangfolgen. Das können wir hier machen, weil die Lösung, wie Sie gleich sehen werden, nicht in gemischten Strategien ist. Das heißt, es kommt nicht auf die absolute Höhe an, sondern es kommt nur darauf an, dass wir die Rangfolge richtig hinkriegen. Und stellen Sie sich jetzt einmal vor, was der schlechteste Fall ist, den wir hier eigentlich haben können für unseren Zeilenspieler. Das ist, wir stellen unseren Clown auf, die anderen stellen den starken Kandidaten auf. Denn in dieser Konstellation ist die Wahrscheinlichkeit, dass unser Clown gewinnt, einfach sehr gering. Und die Einflussnahme wäre dann zwar hoch, aber da die Eintrittswahrscheinlichkeit zu gering ist, bringt uns das nichts. Und das normiere ich jetzt einfach mal mit der Auszahlung 0. Ja? Und Sie erinnern sich bitte dran, immer wenn ich hier von Clown und Dementen spreche, das ist jetzt ein abstraktes Modell, in dem wir hier drin sind. Jetzt stellen Sie sich bitte die Situation vor, die anderen stellen einen starken Kandidaten auf und wir stellen ebenfalls einen starken Kandidaten auf. Das ist, wenn man so will, die Baseline. Und da kriegen wir jetzt einfach als Hintermänner eine Auszahlung von 1. Ja, also freuen wir uns, wenn unser eigener Kandidat mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit gewinnt. Die ist auch einigermaßen akzeptabel hoch. Wir haben eine gewisse Einflussnahme. Also die Hintermänner haben die gewisse Einflussnahme. Das normieren wir jetzt einfach mal auf 1. Noch besser ist es natürlich, wenn ein starker Kandidat unserer Seite ist und auf der anderen Seite einer ist, der, wie ich es hier bezeichnet habe, dement ist. Denn dann gewinnen wir ziemlich sicher. Das heißt, das P geht ganz drastisch hoch. Unsere Einflussmöglichkeiten danach bleiben gleich. Und deshalb ist das der noch bessere Fall, ja, den ich hier einfach mal mit 2 gekennzeichnet habe. Auszahlung von 2. Und dann haben wir die Möglichkeit, Clown gegen Dementen. Und das ist die Situation, da geht durch diese Nichtlinearität die Einflussmöglichkeit der Hintermänner nochmal überproportional hoch und die Gewinnwahrscheinlichkeit ist ebenfalls einigermaßen hoch. Sie ist natürlich niedriger, als sie oben ist, aber die Einflussnahme, die Möglichkeit der Einflussnahme, die ist einfach wesentlich höher geworden. Und deshalb ist es also eine Auszahlung von 3. Ja, das heißt also, wir haben jetzt für unseren Spieler 1 die Auszahlung 0, das ist Clown gegen Stark. Ja. Dann haben wir 1 Stark gegen Stark, wir haben Stark gegen den Dementen, das ist eine Auszahlung von 2. Und wir haben Clown gegen Dement, also sozusagen beides eigentlich nicht akzeptable Kandidaten, ja, die aus diesem roten Bereich der Kurve stammen, haben wir eine Auszahlung von 3. So, das ist erstmal die Situation für den Zeilenspieler. Jetzt wissen wir natürlich in der Spieltheorie, wir müssen immer mit berücksichtigen, was eigentlich die andere Seite macht bei der ganzen Geschichte. Und wir betrachten jetzt einfach mal den Fall, dass das symmetrisch ist. Und damit brauchen wir einfach nur die gleichen Auszahlungen, die wir bisher hatten, zu übertragen auf die andere Seite. Das heißt also, ich spiegle jetzt sozusagen einfach einmal diese Matrix, die wir bisher hatten. Und für den Fall, dass wir jetzt also die Konstellation haben, stark gegen stark, dann kriegen eben beide im Erwartungswert 1. Ja, kann natürlich nur einer von beiden gewinnen, das ist ein Erwartungswert, den wir hier bekommen. Ja, dann haben wir die Geschichte, dass wir haben Clown gegen Stark, ja, dann geht der Clown wahrscheinlich baden, also wird nicht gewählt und die andere Seite schafft es, das freuen sich natürlich die Hintermänner. Das gleiche, wenn wir einen Starken gegen den Dementen setzen und wenn wir Clown gegen den Dementen setzen, dann freuen sich die Hintermänner, weil sie dann eben merken, dass sie mit der größten oder mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit gewinnen und dafür aber, wenn sie gewinnen, auch noch einen überproportional starken Einfluss haben. Und wenn Sie sich dieses Spiel ansehen, dann stellen Sie fest, das ist ein Koordinationsspiel. Also diese beiden Parteien koordinieren sich jetzt auf das eine, nämlich auf stark-stark oder auf inakzeptabel-inakzeptabel. Und im zweiten Fall ist es aber so, dass die Auszahlung an die Hintermänner, die sind ja diejenigen, die dieses Spiel spielen, ja, dass also die Auszahlung an die Hintermänner in dem Fall indiskutabel gegen indiskutabel am höchsten ist. Das heißt, was wir hier haben, ist ein sogenanntes Win-Win-Spiel. Ja, das ist ein Win-Win-Spiel, das stellen sich die meisten Leute nicht ganz so schön vor oder nicht ganz so vor, wie ich das hier beschrieben habe, aber das ist tatsächlich eine Win-Win-Situation. Und bei einer solchen Win-Win-Situation ist es so, dass es theoretisch zwei Gleichgewichte gibt, aber eins davon für jeden einzelnen Spieler besser ist als das andere. Und das sehen wir unmittelbar, wenn wir uns die Sache hier nochmal betrachten. Also für den Fall, dass die andere Seite einen starken Kandidaten aufstellt, ist die beste Antwort darauf, ebenfalls den starken aufzustellen. Für den Fall, dass die andere Seite einen indiskutabel schlechten Kandidaten aufstellt, ist interessanterweise die beste Antwort darauf für die Hintermänner genau das Gleiche. Und die Hintermänner kriegen in diesem Fall auch noch wesentlich mehr. Das heißt also, die Hintermänner mögen dieses untere Gleichgewicht, in dem also die indiskutabel schlechten Kandidaten aufgestellt werden, das mögen die Hintermänner noch viel mehr als das andere Gleichgewicht. Das ist die Struktur von diesem Win-Win-Spiel. Und ich denke, ich habe hier auf diese Art und Weise hoffentlich ganz überzeugend zeigen können, was der Ablauf ist, der dazu geführt hat, dass eben tatsächlich so merkwürdige Kandidaten aufgestellt werden. Ich habe das schon gelegentlich mal so sozusagen am Rande mal erklärt. Manchmal kommt als Einwand, naja, aber die Hintermänner können ja gar nicht alles entscheiden. Also bei Trump beispielsweise kann es ja sein, dass die Basis so viel Druck macht, dass die unbedingt den Trump haben will. Ich kann nicht beeinflussen, wie stark das ist, dieser Effekt, aber nehmen wir mal ruhig an, er wäre so. Also nehmen wir mal ruhig an, dass wir dieses Spiel betrachten, was wir hier haben, und wir wissen ganz genau, dass der Trump gesetzt ist. Dann wissen wir, dass es einen sehr starken Effekt auf der anderen Seite geben wird, die Trump mit aller Gewalt verhindern wollen. Das heißt, wir haben es hier auf jeden Fall mit einer Wählermobilisierung zu tun. Und das heißt, wir können uns an einem solchen Fall, wenn wir aus Sicht der Hintermänner sind, relativ stark darauf verlassen, dass wir auch mit einem ziemlich schwachen Kandidaten gegen Trump am Ende gewinnen können. Das ist nicht sicher, dass man dagegen ihn gewinnt. Ja? Verstehen Sie mich da nicht falsch, das ist nicht das, was ich sage. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ein schwacher Kandidat gegen den Trump gewinnt, ist einfach wesentlich höher, als wenn dort ein in Anführungsstrichen normaler Kandidat aufgetreten wäre, also den ich hier als stark bezeichnet habe. Und das bedeutet also, wenn es wirklich so ist, wie jetzt die Vermutung lautet, dass Trump durch die Basis praktisch gesetzt ist, dann ist im Grunde genommen die beste Antwort darauf auch schon gesetzt. Und das ist der Grund dafür, dass eben dann auf der anderen Seite bei den Demokraten tatsächlich eben auch ein super schwacher Kandidat aufgestellt werden kann, hat immer noch eine hinreichend große Wahrscheinlichkeit zu gewinnen, die Wahl. Und die Hintermänner haben dann aber einen überproportional starken Effekt auf das, was am Ende passiert. Ist das für die Weltgeschichte eigentlich gut oder schlecht? Naja, es ist natürlich eine Katastrophe für die Weltgeschichte. Ja, Sie müssen sich vorstellen, der amerikanische Präsident kann auf Knopfdruck eines der größten Waffenarsenale der Welt einfach lostreten. Der befehligt, weiß ich, wie viele Armeen, wirtschaftlicher wie militärischer Art, oder kann zumindest Einfluss darauf nehmen. Und wir haben jetzt diese paradoxe Situation, dass irgendwelche völlig unsichtbaren Strukturen im Hintergrund, wahrscheinlich relativ wenige Figuren, würde ich mal vermuten, dass die plötzlich überproportional Einfluss auf diese Marionette als Präsidenten nehmen können, nur dadurch, dass eben diese komische Konstellation existiert. Ja, also daher würde ich mal sagen, das Ergebnis, was hier rauskommt, ist eins, was wir unter überhaupt gar keinen Umständen haben wollen eigentlich. Aber es ist verrückterweise eines, was sich aus der Situation der Sache heraus ergibt. Ja. Wie kämen wir da übrigens wieder raus? Wir kämen eigentlich, oder Amerika muss man eigentlich sagen, wie kommen die wieder raus? Naja, wenn eine der beiden Parteien anfängt, einen wirklich starken Kandidaten aufzustellen, dann hört dieser Spuk natürlich auf. Und ob das passiert, muss man sehen. Ja, das hängt sicherlich stark davon ab, inwieweit dort einfach auch so eine breitere Basis entstehen kann von Hintermännern, die sich auch gegenseitig in Schach halten. Ja? Also ich habe hier immer von diesen Hintermännern gesprochen, ja, wer immer das genau ist. Aber es gibt ja eben zum gewissen Grad Königsmacher. Und das ist wahrscheinlich die Ebene, die man sich jetzt genauer angucken muss. Also sich einfach angucken muss, wer sind denn diese Königsmacher, und auf der Ebene eingreifen muss, dass die vielleicht auch am Ende weniger Einflussmöglichkeiten haben für den Fall, dass ein schwacher Kandidat da ist. Wie das geht, keine Ahnung, kann man vielleicht mal einzeln nochmal Gedanken drüber machen. Okay, ich denke, das ist jetzt vielleicht ein ganz interessantes Modell gewesen, vielleicht auch nicht. Schreiben Sie mir das gerne in die Kommentare rein. Also ich bin gespannt, viele von Ihnen sehen da immer noch irgendwelche schlauen Dinge, auf die ich selber nicht gekommen bin. Also schreiben Sie das gerne in die Kommentare unten rein. All die anderen, die hier dran geblieben sind, die haben jetzt natürlich große Lust, meinen Kanal zu abonnieren, denn Sie wissen ja, Spieltheorie, das ist das, was ich hier häufiger mache, und also eigentlich jede Woche, um genau zu sein, und auf die Art und Weise immer Weltgeschehen oder andere Dinge einfach spieltheoretisch analysiere. Also deshalb ist Abonnieren eine gute Sache. Wenn Ihnen das zu viel ist oder Sie schon abonniert haben, dann vergessen Sie nicht zu liken, das ist ja auch schon mal immer was. Und ansonsten sehen wir uns hier in der nächsten Woche wieder. Bis dahin.